ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Schneewittchen-Drama.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hans Rosenthal.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling wird es nun bald.
Ja, und auch bei uns hier bei Too Many Tabs in der ARD-Audiothek wird es langsam Frühling. Mega anstrengend zu reden, während du weiter singst auf jeden Fall. Aber ich möchte euch trotzdem herzlich willkommen heißen. Danke, Caro, für diese Gesangseinlage hier in der ARD-Audiothek, wo wir frühlingshaft heute unsere Tabs schließen wollen. Es war gestern der 1. April. Ich hoffe, ihr habt euch nicht verarscht
lassen.
Hast du
Leute geprankt?
Ich habe niemanden verarscht. Ich wurde auch nicht verarscht.
Miguel, es gibt ein brandheißes
NDR. Das Spezikrieg-Update.
Caro, wir befinden uns mal wieder mitten im Spezikrieg, der hohe Wellen schlägt.
Wenn nicht gerade schwappt, Miguel. Ja, wir berichten hier seit einigen Jahren über den Spezikrieg, der in Deutschland tobt. Ursprünglich ging es ja um die Brauerei Riegele, die Hersteller der Original-Spezi und den Paulaner-Konzern. Nach und nach haben wir mehrere Kriegsparteien das Schlachtfeld betreten und wieder verlassen sehen. Zuletzt haben wir berichtet, dass Spezi-Gigant Paulaner die Carlsberg-Brauerei verklagt hat, die mit ihrer Brauerlimo ein Konkurrenzprodukt zur Spezi auf den Markt gebracht hat. Dem Paulaner-Konzern war das Etikett zu ähnlich und hat Carlsberg deshalb vor der auf Marken- und Wettbewerbsrecht spezialisierten 33. Zivilkammer am Landgericht München I verklagt.
Und da gibt es nun neue Entwicklungen.
Ganz genau, Miguel. Die Münchner Paulaner-Brauerei hat den Streit gewonnen. Das Landgericht München hat der Saarländer Carlsberg-Brauerei untersagt, ihr bisheriges Etikett für die Brauerlimo weiter zu verwenden. Wegen zu großer Ähnlichkeit liege da eine Verwechslungsgefahr zur Cola-Orangen-Limonade von Paulaner vor. Und wir warten gespannt auch auf den Ausgang eines weiteren Streits. Am 8. Juli soll das Landgericht München einen weiteren Streit entscheiden, denn Paulaner geht ja auch noch gegen den Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland vor. Too Many Tabs berichtete, weil auch da das Etikett der Cola-Orangen-Limonade von Mio Mio Paulaner zu nah dran ist am eigenen Design.
Unglaublich. Ich halte es vor Spannung ja kaum noch aus. Danke, Caroline Worps, für dieses Update.
NDR, das Spezikrieg-Update.
Es hört einfach nicht auf mit dem Spezikrieg.
Der beschäftigt uns.
Der wird uns noch länger begleiten, habe ich das Gefühl.
Und was uns auch nach wie vor begleitet, sind ja jede Woche unsere Tabs, die wir heute natürlich auch noch pflichtbewusst schließen müssen.
Ich fange mal an. Meine Timeline war die letzten Wochen voll mit Drama rund um den neuen Disney-Film Snow White, also Schneewittchen. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen, beziehungsweise alles Mögliche nicht zu stimmen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache da mal einen kleinen Deep Dive und gucke mir an, was da alles los ist. Würde ich jetzt hier nach einer reißerischen Anmut suchen, würde ich sowas sagen wie, die Berichterstattung rund um diesen Film ist vergifteter als der vergiftete Apfel.
Oh, wow, ja.
Ja, aber sowas würde ich natürlich nicht tun. Deshalb erstmal zu den Fakten. Disneys Snow White, Disneys Schneewittchen, ist eine Live-Action-Neuverfilmung des Disney-Films, des Klassikers von 1937. Die Hauptrolle, Schneewittchen, wird gespielt von Rachel Zegler.
Sie liebe ich.
Ja.
Sie kann richtig gut singen. Ich habe sie in West Side Story geliebt.
Mhm. Ihre Stiefmutter, die böse Königin, wird gespielt von Gal Gadot. Schneewittchens Love Interest wird gespielt von Andrew Burnap. Und mit dabei sind natürlich auch die sieben beliebten Charaktere. Warum sie nicht sieben Zwerge heißen, ist part of the whole story. Der Film läuft seit ein paar Tagen im Kino. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn mir anzusehen. Hast du den schon gesehen?
Ich auch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe ein grundsätzliches Problem mit diesen ganzen Disney-Real-Life-Action-Filmen. Ich mag das nicht so gerne, dass sie versuchen, das alles so realistisch aussehen zu lassen. Irgendwie catcht mich das nicht. Ich mag das ja gerade, weil es fantasievoll und cartoony ist. Gerade wenn so viele Tiere mitspielen, also es ist jetzt bei Schneewittchen nicht der Fall, aber bei bei sowas wie diesen Lion King Remakes und so, dann berührt mich das bei weitem nicht so. Die machen dann jetzt wirklich dann jedes einzelne Franchise nochmal auf als Live-Action-Remake und dann teilweise Prequels, Sequels davor, dieser letzte Lion King, da gab es irgendwie Mufasa. Die Geschichte von Mufasa.
Das war neulich
hab ich auch nicht gesehen.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, die haben einen ganz geilen Song.
Da muss ich dir kurz was zu verraten. Ja. Das waren gar keine echten Löwen, die das gespielt haben, das war nur fotorealistisch animiert.
Ach so, ja. Das kann gut sein, aber die konnten dafür verdammt gut singen.
Die Löwen,
ja,
die haben,
ja, hast du diesen Song? I always wanted a brother. Kennst du den Song?
Der
ist gut. Aber ansonsten kann ich mit diesen Filmen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Den Ariel-Film habe ich noch gesehen.
Den habe ich auch nicht mal gesehen. Ich muss sagen, mir geht es nämlich ganz ehrlich. Ich habe irgendwie noch so halb Bock da drauf. Unabhängig jetzt auch von dem ganzen Drumherum, mir den anzugucken. Irgendwie habe ich die meisten von diesen Live-Action-Neuverfilmungen einfach geskippt. Hat mich auch nicht so richtig bekommen irgendwie.
Ich finde es immer ganz schön, wenn man die Songs nochmal in einem neuen Gewand präsentiert bekommt. Also gerade bei dem Ariel-Film fand ich unfassbar gut gesungen von Halle Bailey. Aber auch da, wenn Sebastian die Krabbe irgendwie aussieht wie eine echte realistische Krabbe. Irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt da was.
Ja, und nach Filmen wie Dschungelbuch, Alice im Wunderland, Maleficent. Die Schöne und das Biest, Dumbo, Aladdin, Lion King, Mulan, Cruella, Ariel, um nur einige der Live-Action-Neuverfilmung zu nennen, war jetzt eben Schneewittchen dran. Der Disney-Klassiker.
Der erste abendfüllende Spielfilm mit Farbe in Zeichentrick, den es überhaupt jemals gab. Da ist jetzt ja per se schon mal Druck drauf.
Total. Das war super wegweisend für den Disney-Konzern, weil eben der erste abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney überhaupt. Für dieses Vorhaben ist Walt Disney auch vorher belächelt worden und der ist ein krasses finanzielles Risiko eingegangen, um das überhaupt umzusetzen. Und heute gilt er eben als einer der bedeutendsten Trickfilme. Inhaltlich kennen die Story eh alle, beruht natürlich auf dem Märchen Schneewittchen der Brüder Grimm mit einigen Abwandlungen. Ja, damit hat Disney den Grundstein für seine Zeichentrickfilme gelegt. Wenig später kamen dann noch Pinocchio und Fantasia, Dumbo, Bambi und so weiter. Problematiken rund um Disney haben wir natürlich hier auch schon hin und wieder besprochen.
Die Folge rund um den Disney-Streik können wir da natürlich sehr empfehlen. Da sind wir schon näher darauf eingegangen, wie Walt Disney mit seinen Mitarbeitenden umgegangen ist, warum die Frauen zum Beispiel nur ausmalen durften und die Männer sich den ganzen Rest gemacht haben und so weiter und so fort. Also gibt es viele interessante Geschichten.
Vorwürfe.
Ja, der hat auch wohl die sieben Charaktere oft mit dem N-Wort betitelt in Meetings und so weiter. Also so ganz, also Walt Disney ist, was heißt so ganz sauer, der ist eigentlich überhaupt nicht sauber. Stimmt wenig. Können wir ja vielleicht auch noch, wenn wir nachher auf einzelne Charaktere eingehen, habe ich hier und da noch ein bisschen Nerdwissen, was ich vielleicht hier streuen kann.
Auch Hitler war Schneewittchen-Fan.
Ja, da gibt es sogar eventuelle angebliche Zeichnungen.
So Aquarelle, ne? die er gemacht hat von den Zwergen.
Man ist sich da, glaube ich, nicht 100% sicher, aber es gibt angebliche Aquarelle von Adolf Hitler, wie er die sieben Zwerge gezeichnet hat und auch Pinocchio.
Und ich finde, der Disney-Pinocchio sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Hitler.
Ja, der hat den Scheitel.
Der hat den Scheitel und so ganz blaue Augen.
Pinocchio ist eh eine Psycho-Geschichte, aber egal. Zurück zu Schneewittchen.
Ja, und also Hitler war Disney-Fan. Ich habe auch eben noch einen Artikel vom Tagesspiegel gefunden mit der Headline: Hitler war süchtig nach Mickey Mouse.
Der hat Mickey Mouse geliebt.
Der hat es wirklich geliebt.
Ja. Und Salvador Dali auch, der ja auch seine faschistische Seite hat. Der war auch eng mit Walt Disney befreundet.
Jetzt reicht's mit den Faschos. Zurück zu heute. Also es sollte ein Remake geben von Snow White und es gibt Drama und Kontroversen ohne Ende. Dieser Film ist verflucht oder um eine Wortneuschöpfung zu verwenden, die wir beide gestern zeitgleich im WhatsApp-Chat erfunden haben, ist problematisch.
Ja.
Sollten wir etablieren.
Der neue Schneewittchen-Film ist problematisch. Das haben wir wirklich gleichzeitig uns hin und her gechattet.
Ja.
In der gleichen Sekunde. Ich konnte es kaum fassen.
Das war wirklich, das war ein Magic Moment.
So wie wir letzte Woche gemeinsam alle gesungen
alle,
haben.
Alle.
Wir verschmelzen langsam zu so einem klumpigen Podcast-Monster.
Mhm. Ja, gut. Auf jeden Fall los ging alles jetzt hier mit Schneewittchen 2021, als nämlich Rachel Zegler gecastet wurde als Schneewittchen. Und da ist eben was ganz Ähnliches passiert, wie schon mit Halle Bailey, die als schwarze Frau Ariel gespielt hat im Ariel-Remake. Rachel Zegler hat nämlich lateinamerikanische Wurzeln, ihre Mutter ist Kolumbianerin und das war jetzt Grund genug für eine riesige Aufregung von Seiten RassistInnen und erzkonservativer Disney-Fans und sonstigen lauten Right-Wing-AktivistInnen. Snow White muss white sein, das hat nichts mehr mit Schneewittchen zu tun. natürlich komplett bescheuert, das ist einfach eine Märchenfigur. Also die gibt es gar nicht in echt. Es gibt auch keine Meerjungfrau, das hat sich jemand ausgedacht.
Ja, als diese Ariel-Debatte schon war, hat eigentlich schon eine Person, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war, eigentlich perfekt geantwortet, indem sie gesagt hat, naja gut, Jesus Christus wird auch immer weiß erzählt, obwohl er nicht weiß war.
Ja.
Ist sehr, sehr viel Druck drauf, sehr, sehr viel Energie wird darauf verwendet, diese Diskussion zu führen. Ich denke mir dann natürlich auch immer so ein bisschen, okay, who cares? Es waren bisher immer alle Disney-Prinzessinnen weiß, bis auf Prinzessin Tiana bei Küsschen Frosch natürlich.
Ja.
Man kann das natürlich auch mal anders besetzen, meine Güte.
Es ist super unnötig und bescheuert und dass es da jetzt auch schon wieder Backlash gab, fand ich irgendwie so krass. Also irgendwann hat man es doch mal gecheckt.
Es ist auch so ein bisschen Berechnung jetzt so langsam dabei. Also ich glaube, sie wissen ja jetzt, worauf sie sich einlassen, wenn sie so eine Besetzung dann machen.
Man hatte trotzdem immer das Gefühl, also Rachel Zegler hat das schon durchaus oft angesprochen und darüber getweetet und das in Interviews gesagt, wie schlimm und belastend das war und was da alles passiert ist. Das ist jetzt nicht so unbedingt gern gesehen ist, so in der Publicity rund um diesen Film. Es ging schon so nicht gut los, sag ich mal. Weiter ging es dann 2022, als Kritik an den Sieben Zwergen aufkam. Da hat nämlich Peter Dinklage, den kennt man ja zum Beispiel als Tyrion Lannister aus Game of Thrones, der selbst kleinwüchsig ist, fand, dass der Film aufgrund der Sieben Zwerge eine sehr rückwärtsgewandte Geschichte ist. Sein Standpunkt war, das ist ein bisschen Heuchelei, wenn ihr euch einerseits dafür feiert, eine Latina als Snow White zu casten, aber immer noch diese Geschichte der sieben Zwerge erzählt, das macht keinen Sinn. You're progressive in one way, but then you're still making that fucking backwards story about seven dwarfs living in a cave together. What the fuck are you doing? Also er hat da irgendwie sehr harsche Worte gefunden. Und da sind wir schon irgendwie mittendrin in was, wo man irgendwie nicht weiß, was man da jetzt genau für eine Meinung zu hatte, wie man das einordnen soll, weil auch hier kann man jetzt theoretisch argumentieren, naja, es sind halt auch Märchenfiguren, sieben Zwerge gibt es auch nicht in echt, aber die Komponente, die jetzt natürlich dazukommt und die sehr wohl relevant ist, ist, wie werden diese Zwerge dargestellt und von wem?
Und jetzt ist natürlich der Versuch, ein jahrhundertealtes Märchen, was schon zu einem jahrzehntealten Film, wie alt ist der Film eigentlich, wann kam der raus? In den 30ern,
37.
Oder? 37,
genau.
Also wirklich schon sehr, sehr alter Film, dass der jetzt versucht wird, ins Heute zu holen, aufgrund dieser Modus, ja, wir machen alle alten Klassiker nochmal neu und jetzt wird natürlich dieser alte Klassiker an den modernen Standards gemessen und jetzt gibt es natürlich viel Ärger.
Ich habe auch noch gelesen, fällt mir gerade ein, dass Disney sich ausgerechnet Schneewittchen ausgesucht hat für seinen ersten so aufwendigen langen Kurzfilm, weil er also erstens vom Stoff begeistert war, weil er das im Theater, glaube ich, gesehen hat und zweitens, weil er halt festgestellt hat, na, diese sieben Zwerge, das ist ja nicht umzusetzen als Spielfilm. Das muss man ja trickfilmen. Das muss man ja animiert machen, weil da kann man dann ja diese Zwerge zum Leben erwecken. Also selbst der hat gecheckt, dass es da durchaus Schwierigkeiten geben könnte, Problematiken. Natürlich jetzt nicht auf Woke-Problematik. Da war Disney jetzt nicht so hinterher.
Der war nicht woke.
So kann man das nicht sagen. Also der hat schon dann ein Problem in der Umsetzung gesehen. Und jetzt 2025 das machen zu wollen, es ist eigentlich vorprogrammiert. Dann hat Disney sich geäußert auf diese Kritik von Peter Dinklage und gesagt, naja, wir wollen keine Stereotype reproduzieren von diesem original animierten Film. Wir machen einen anderen Approach mit diesen seven Characters. Also da wird schon jetzt auch das Wort Dwarfs und sowas dann irgendwie umgangen. Und dass sie sich da eben consulten mit Members of the Community. Dann haben sich in der Zwischenzeit aber noch andere kleinwüchsige SchauspielerInnen gemeldet, die wiederum Peter Dinklage kritisiert haben. Zum Beispiel Dylan Postel, der den Hornswoggle in der WWE spielt, hat gesagt, na, sowas hilft unserer Community auch nicht. Das nimmt uns Arbeitsplätze weg, wenn du da jetzt was gegen sagst. Diese Diskussion gibt es dann ja auch noch.
Ähnliches Problem wie bei dem Wizard of Oz-Film mit den Munchkins, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in unserer Wicked and Oz-Folge, dass es natürlich darum geht, dass auch Randgruppen, die in problematischen Rollen gecastet werden, ja trotzdem eine Art von Repräsentation bedeuten, wenigstens was so nach dem Motto. Aber es ist natürlich trotzdem nicht jetzt bei weitem nicht das Ende der Geschichte und da, wo man ankommen will.
Ja.
Aber dass man jetzt so diese in Anführungsstrichen Zwischensteps auch quasi sich selber zunichte macht, gut, kann man so und so sehen.
Kann man so und so sehen und da wollen wir auch überhaupt nicht irgendwie drüber urteilen und uns anmaßen, da irgendwie irgendeine Seite einzunehmen. Es ist eine super komplexe Diskussion, mit der Disney da jetzt konfrontiert ist. Und ganz ehrlich, da hätte man auch im Vorfeld irgendwie drauf kommen können. Weiter geht's, denn im Sommer 2022 gibt Rachel Zegler ein Interview zum Film, was auch sehr hohe Wellen geschlagen hat.
I know that you've told me before that your version of Snow White is different and it's more of a 2022 version of Snow White. What did you mean by that?
I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her.
Yeah.
Weird.
Weird.
So we didn't do that this time.
Also, sie geht eigentlich hin als Hauptdarstellerin, als Schneewittchen und sagt, weird, also diese Story ist eigentlich komplett, geht gar nicht klar.
Es ist alles an diesem Märchen ist anachronistisch.
Komplett. Und es ist einfach so ein, sagt, es ist sehr centered auf natürlich die Love Story und den Mann, der sie am Ende rettet, who literally stalks her. Das wollen sie diesmal anders machen. Ein ähnliches Interview gab es dann noch, als Rachel Zegler und Gal Gadot zusammen nochmal über den neuen Plot von Schneewittchen geredet haben.
You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that?
I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that
she's
is
not going to be saved by the prince.
She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere.
So viel zur Neuerfindung von Schneewittchen. Und of course mussten sie diesen Plot für das Jahr 2025 umschreiben. Wenn man sich nochmal an die Handlungen zurückerinnert, an den Film von 37, ältere Frau ist wütend, weil jüngere ist schöner. Sie soll im Wald sterben gehen. Sie findet im Wald eine Hütte mit 7 männlichen Zwergen, für die sie dann kocht und putzt.
Dann kommen dann süße Vögelchen rein und helfen noch.
Genau, dann isst sie einen vergifteten Apfel von der bösen Königin, stirbt, liegt in einem Glassarg, ein Prinz kommt, verliebt sich in die Leiche und rettet dann die Frau durch einen Kuss.
Ohne Konsens.
Ja,
Kuss
also,
ohne Konsens.
Da kann man sich die Frage natürlich stellen, muss man das überhaupt remaken?
Ja.
Wenn ja, dann natürlich muss man das irgendwie anpassen. Ich denke mir aber andererseits ist es doch auch cool, Welten und Ästhetiken, die man mag, mit denen man aufgewachsen ist, dann so einen neuen Twist zu geben und umzuschreiben, dass es für die Gesellschaft heute funktioniert, eine bessere Message hat. Das ist ja alles auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja einfach Material.
Man kann einfach einen neuen Fantasiefilm machen.
Man kann entweder ganz neu machen oder man nimmt halt das alte, bestehende und bastelt es neu. So,
tweakt es hier und da ein
bisschen. Ja, dass es funktioniert. Und die Aufregung war riesig, wie sie es jetzt wagen kann, da so quer zu schlagen und quasi den eigenen Film so schlecht zu machen. Also die Aufregung war riesig, wobei hier durchaus einfach, das war komplett berechtigt und es musste ja irgendwas passieren. Aber der rechte Mob hat wieder getobt und diese Interviews wurden ausgeschlachtet. Ich habe auch ganz, ganz schlaue Kommentare dazu gefunden von zum Beispiel Dieter Nuhr und Oliver Pocher. Der hat dann den genialen Witz gemacht, Schneewokchen.
Ja, muss man auch erstmal drauf
clever,
kommen.
Ne? Ja. Einfach nur, um sich aufzuregen. Also wie kann man überhaupt denken, dass diese alte Handlung so 2025 ins Kino kommt? Natürlich nicht. Also Schneewittchen hat jetzt hier eine aktive Rolle und bekämpft das Regime der bösen Königin. Sie wird auch nicht von Männern gerettet oder irgendeinem Prinz. Ihr Love Interest ist eher so ein Robin Hood-artiger Typ, habe ich gesehen. So, und dann geht es aber in dem ganzen Drama weiter. Es werden nämlich im Juli 23 Fotos vom Set geleakt, wo man jetzt die 7 Zwerge sieht. Gespielt von einem Schauspieler mit Kleinwuchs und 6 SchauspielerInnen ohne Kleinwuchs verschiedener Gender und Hautfarben. Und da gab es jetzt die nächsten Fragezeichen. Was ist jetzt los? Erst hieß es dann, nee, das waren nicht die offiziellen 7 Charaktere. Und dann hieß es in dem nächsten offiziellen 7, doch, das waren die schon.
Und dann, das habe ich gar nicht mitbekommen,
dann
wie merkwürdig.
Dann kündigt 23 Disney an, den Release des Films ein ganzes Jahr nach hinten zu verschieben. Es gibt aber schon mal ein First-Look-Image, auf dem man sieht, dass die 7 Zwerge jetzt full animierte CGI-Charaktere sein sollen.
Okay, also keine echten Kleinwüchsigen, die Rolle bekommen haben.
Weder Kleinwüchsige noch SchauspielerInnen ohne Kleinwuchs, sondern einfach total CGI, um wahrscheinlich sehr vielen Problematiken aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht gerade smooth, wie das da alles verlaufen ist. Es ist aufgrund dieser ganzen Debatten und der Film ist einfach so, er wird so zerrieben zwischen den Fronten. Das ist wirklich echt wahnsinnig unangenehm alles. Und alles, was man jetzt noch gebrauchen kann als Disney in the mix, wäre ja zum Beispiel der Nahostkonflikt. Und so kam es dann auch.
Nein!
So kam es im August 2024. Da
Was hat der mit Schneewittchen jetzt zu tun?
Gal Gadot positioniert sich pro Israel. Sie ist Israelin und sie hat auch bei den Streitkräften zum Beispiel gedient, hat nach den Vorfällen in Gaza Israel supportet. Und ebenfalls im August schreibt aber zeitgleich Zegler, die Schneewittchen-Darstellerin, in einem Ex-Post, aka Tweet, hat sie sich dafür bedankt, dass der Teaser so oft angesehen wurde und hat dann im Thread drunter geschrieben, "And always remember Free Palestine." So, und das hat jetzt das Fass irgendwie zum Überlaufen gebracht. Und da denke ich mir auch, die beiden sagen ihre Meinung. Es ist nichts über einen Streit oder so berichtet. Aber für Disney PR-mäßig natürlich eine Katastrophe. Das Schneewittchen ist pro Palästina und die böse Stiefmutter pro Israel. Das kann man sich eigentlich fast nicht ausdenken. Andererseits denke ich mir halt, es sind beides erwachsene Frauen mit politischen Positionen. Es ist nichts darüber berichtet, dass sie sich irgendwie angefeindet oder gestritten haben. Die gehören ja nicht dem Disney-Konzern. Also da sieht man wieder, wie doll du da eingespannt bist und wie sehr du dich corporate verhalten musst, wenn du Part auf so einer Disney-Produktion bist. Sonst fliegt es dir um die Ohren. Und es gab so viel Ärger hinter den Kulissen. Es gab Morddrohungen gegen Gal Gadot. Disney musste Sicherheitskräfte stellen.
Ach du Scheiße.
Waren halt an einem Punkt, wo sie sagen, irgendwie entgleitet uns dieser ganze Film und die ganze Produktion und Promo. Ja, in so super komplexe, vielschichtige politische Diskussion.
Ja, zumal ja gerade der Walt Disney Konzern sich besonders immer so inszenieren möchte, als wäre er komplett unpolitisch und als hätte er keine Seite, auf die er sich schlägt, was natürlich auch gelogen ist. Natürlich hat er immer sehr viel US-amerikanischen Patriotismus in sich gehabt und so und auch viele, viele problematische Charaktere, die rassistische Stereotype hatten, zum Beispiel Sebastian die Krabbe, ist im Prinzip, soll eine Karikatur eines Jamaikaners sein, der auch von einem schwarzen Synchronsprecher synchronisiert wurde. Also das war eine ganz eindeutige Antwort auf Walt Disney gegen diese Bewegung und auch diese ganzen queer-coded Character gibt es ja auch immer mal, dass die ganzen Bösewichte oft so queere Ästhetiken haben und Kajal und so, wobei ich da mal gelesen habe, jetzt kommt ein bisschen Nerdwissen, dass diese ganzen Bösewichte aus den 90er-Filmen, die alle diese Ästhetik haben, dass die von einem Zeichner stammen, der übrigens aus Deutschland kommt, Andreas Deja, der hat in Essen studiert und der ist selber schwul.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ne? Und dass Ursula
man das,
ist ja zum Beispiel
gar nicht so einfach
auch,
bewerten kann als
genau, also
positiv
vielleicht
oder
hat er,
negativ.
Da sind wir jetzt wieder so bei, welche Repräsentation ist gut oder nicht. Vielleicht hat er die einfach nur nach seinem Ästhetikempfinden designt und er hat halt zufälligerweise immer die Bösewichte bekommen. Aber also wie gesagt, sie tun immer so, als wären sie unpolitisch, sind es natürlich in Wahrheit nicht, weil nichts ist unpolitisch.
Nein, und es ist alles super kompliziert und den fliegt ausgerechnet dieser märchenhafte Schneewittchen komplett um die Ohren, einfach weil wir 2025 haben und of course, man kann manche Sachen nicht so machen und of course passieren gerade verschiedene Dinge, auf die Leute eingehen. Zum Beispiel, es war damit noch nicht genug. Es war ja auch noch Präsidentschaftswahl. Und 3 Monate später, nach der Präsidentschaftswahl, hat Rachel Zegler, Schneewittchen, auf Instagram gepostet, fuck Donald Trump, mögen Trump-Anhänger niemals Frieden finden. Also die ist so ein bisschen ein Wildfang und so ein bisschen auch eine Queen, ja. Und dann hatte Disney, glaube ich, einfach genug. Weil damit natürlich klar war, okay, die Hälfte von Amerika sind Republicans und die haben wir schon mal nicht im Kino, wenn es dann losgeht.
Ja,
also das,
ja gut.
So ist es. Mhm. Da müsst ihr dann mit dealen, aber also ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass also niemand mehr seine Meinung sagen
da
darf.
Da kann man jetzt natürlich zu der Ingo Zamperoni-Analyse ausholen und sagen, daran merkt man, wie gespalten dieses Land ist.
Ja,
tief gespalten.
Tief gespalten, auch bei Schneewittchen.
Es gibt kein Mainstream mehr. Das ist ja wirklich, also du kannst nicht mehr alle erreichen.
Aber worauf wir uns einigen können bei America, alles ein Entertainer.
Alles ein Entertainer.
Und Clean Burger.
Und Trisha Paytas war auch super geil. Da hat sie übrigens auch einen Auftritt gehabt, Rachel.
Ja, bei Trisha Paytas?
Ja.
Ah ja, okay. Na, auf jeden Fall, dieser eh schon sehr angeschlagene Film hat jetzt nochmal irgendwie diesen Tritt noch in den Arsch bekommen. Dann hat sie irgendwann einen Social-Media-Guru von Disney zur Seite gestellt bekommen, der dann kontrolliert hat.
Der kam aus so einer Wunderlampe, die man rein musste.
Der musste dann irgendwann alle Posts vor dem Filmstart nochmal abnehmen und
so weiter. Social-Media-Guru, gesprochen von Robin Williams.
Genau. Und dann wurde klar, okay, die Premiere wird extrem zurückgefahren werden. Es wird keine Journalistinnen am Red Carpet geben. Nur so In-House-Interviews und Fotografinnen aus Angst, was jetzt diese beiden Hauptdarstellerinnen noch sagen können und dass der Film irgendwie noch mehr Backlash erfährt. Weitere Cursed-Momente, die eine Covid-bedingte Produktionsverzögerung, ein Brand am Set und der SchauspielerInnen-Streik. Also ein rundum cursed Paket. Und auch noch ein kleines spicy Mysterium ist jetzt aktuell die Beziehung zwischen Gal Gadot und Rachel Zegler. Weil zuerst waren sie so immer Seite an Seite smiling auf dem roten Teppich und haben gemeinsam Interviews gegeben und Fotos gemacht. Dann hatte aber Rachel Zegler einen großen Dankeschön-Post auf Instagram, wo sie allen gedankt hat, außer ihrem Co-Star Gal Gadot.
Nein.
Wo man jetzt auch munkelt, ne? Die Gossip-Kreise munkeln. Dann habe ich noch gelesen, not verified, dass Zegler Gal Gadot als professionelle Schönheitskönigin bezeichnet hat, was man jetzt auch abwertend für eine Schauspielkollegin werten könnte, aber vielleicht wurde das jetzt auch wieder falsch ausgeschlachtet und aufgebauscht. Dann hatten sie wohl dann aber doch während der Feierlichkeiten getrennte Termine und saßen getrennt. Also man weiß nicht, was da los ist. Ich habe auch das Gefühl, man freut sich da wieder daran, dass man da zwei Frauen irgendwie als Konkurrentinnen und Feindinnen inszenieren darf.
Die auch noch Schneewittchen und literally die böse Königin sind.
Ja. Die es aber gar nicht sind. Ja. Also das ist überhaupt nicht verifiziert, dass die irgendwie Clinch haben. Aber ich sag mal, es ist alles schon cursed genug.
Das alte Wort, was in der Hip-Hop-Community wurzelt, die haben Clinch miteinander.
Die haben harten Clinch. Es ist alles sehr komplex und es sind einfach mega viele berechtigte Interessen und Perspektiven, die man überhaupt nicht judgen sollte. Ich finde einfach nur krass, wie Medien und KritikerInnen darüber berichten und auch irgendwie den falschen Ton finden. Es wird so viel von Vogue-Wahnsinn geschrieben, was die komplett falsche Perspektive darauf ist. Man hat offensichtlich sehr viel zu besprechen. Und viele Entwicklungen, die man da irgendwie einrechnen muss, die dazukommen. Und wenn man wirklich um jeden Preis eine super überholte und leicht problematische Story nochmal aufwärmen will, dann muss man sich damit halt auseinandersetzen und darf sich nicht wundern. Also da kann es nur Drama geben. Ich werde das auch weiter verfolgen. Mal gucken, ob ich es mir noch anschaue. Die Kritiken sind, also kommen auch noch dazu, extrem vernichtend.
Ich glaube auch nicht, dass der Film geil ist. Mal abgesehen von dem ganzen Drumherum. Irgendwie, er catcht mich nicht. Ich will den nicht sehen.
Die Times hat geschrieben, bringen Sie eine Kotztüte mit.
Bisschen
harsch.
Bringt sie eine Kotztüte mit. Das klingt wie unsere Apple-Rezension. Too many tabs.
Ja, der Guardian hat geschrieben, ermüdende pseudoprogressive Details, die den Film verkomplizieren. Okay, das Werk ist eine Verschwendung. Die Zeit hat geschrieben, Schneewittchen und der Horror der untoten Niedlichkeitshasen. Rolling Stone hat auch gesagt, irgendwie angestrengt. Und auch nicht gut gespielt und auch gar nicht gut animiert.
Also, er ist nicht die gleiche Revolution wie das Ursprungswerk.
Nee. Ich finde aber ehrlich gesagt irgendwie dieser Plot um Schneewittchen so als so Anführerin und so Revolutionsführerin finde ich eigentlich ganz geil. Also auch vielversprechend. Mal gucken, ob ich es mir noch angucke.
Vielleicht können wir zusammen ins Kino gehen und dann nächste Woche drüber reden.
Das können wir doch mal machen. Ja, wir sehen uns sonst schon so selten.
Wir sehen uns quasi nie.
Ja. Ich mache jetzt hier mal Schluss, weil da kann man noch endlos jetzt weiter drüber fachsimpeln und bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Die Tipps, die ich heute schließen möchte, die beschäftigen mich schon eine ganze Weile und heute ist endlich mal ein Anlass, um das hier auszubreiten. Caro, wir haben ja beide eine Leidenschaft für so hinter den Kulissen Showbusiness-Geschichten und unkonventionelle KünstlerInnen-Biografien. Das leben wir hier im Podcast auch regelmäßig aus und heute möchte ich eine solche Story gerne adden und zwar verschlagen mich meine Tipps heute in die 60er, 70er und stellenweise auch 80er Jahre des deutschen Fernsehens und an dieser breiten Zeitspanne kann man jetzt auch schon ablesen, wie lange die Person, um die es heute gehen soll, relevant und prägend war für das deutsche Fernsehen und die gesamte Unterhaltungskultur. Natürlich weit vor unserer Zeit. Mein ganzes Wissen, was ich hier heute habe, habe ich nur aus Dokus, Internet und Büchern zusammengeklaut. Ich selber habe diese Person niemals im Fernsehen gesehen, zwar weit vor unserer Zeit. Und wenn ich jetzt den Namen sage, werden wahrscheinlich alle HörerInnen, die über 50 sind, sagen, ah ja klar, wie kann man den nicht kennen? Aber die allermeisten unter 40 könnten vielleicht sagen, hä, habe ich jetzt noch nicht was von gehört. Und trotzdem ist es eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte, unglaublich packend. Und die Person heißt Hans Rosenthal. Es geht um Hans Rosenthal. Kennst du ihn?
Ja, Hans Rosenthal, Entertainer, Showmaster. Das Erste, was mir einfällt, ist Dalli Dalli.
Genau, die berühmte Quiz-Show von ihm, die in den 70er Jahren im ZDF lief. Genau, also der war so Fernseh-Entertainer, Moderator, eben in den 60er, 70er und 80er Jahren. Und der Anlass, warum sich diese Woche mal wieder meine Tabs zu ihm geöffnet haben, ist, dass er gerade in mehreren Artikeln und Dokumentationen und sogar in einem ZDF-Spielfilm zum Thema gemacht wird, weil er einen runden Geburtstag hat. Heute, wenn unsere Podcast-Folge erscheint, hat er seinen 100. Geburtstag. Er wäre 100 Jahre alt geworden. Mittwoch, der 2. April 2025 ist der 100. Geburtstag von Hans Rosenthal. Und da dachte ich mir, es ist ja mal ein guter Anlass, um in sein Leben einzusteigen. Bevor wir da jetzt weiter reingehen, dachte ich, vielleicht mal ein kleiner Supercut, damit wir einen Eindruck bekommen, wie so eine Sendung von Hans Rosenthal ausgesehen hat.
Guten Abend, liebe Dalli-Dalli-Freunde.
Schnauzipuls.
15 Sekunden. Dalli-Dalli.
Bumbi. Elefantchen. Lummi. Mäuschen.
Streicheln.
Oh, ins Bett gehen.
Sex.
Im Wald gehen.
Ja,
ein bisschen zu viel Sex und ein bisschen zu viel Streichen. Zwei Punkte ziehen wir ab, bleiben neun Antworten.
Aber Dienstmann.
Das musste von Herrn Frisch auch noch kommen.
Das sieht ja beinahe nach einer Plünderung aus.
Sie sind der Meinung,
da war was los.
Da war jede Menge los und das war Spitze, das war immer sein Catchphrase. Da ist er wohl dann immer so in die Luft gehüpft und dann stoppte das Bild. Das war wohl iconic damals.
Dann haben alle gerufen, Spitze.
Das war Spitze! Und ich habe mir von älteren KollegInnen sagen lassen, dass das ein Effekt war, wo sie zu Hause als Kinder vorm Fernseher gesessen haben und konnten ihren Augen nicht glauben, dass der in der Luft stehen bleibt. Wie macht er das? Das war wohl besonders doll damals. Seine eigenen Kinder hingegen, habe ich jetzt in ein paar Interviews gesehen, fanden das peinlich und die wurden damit auf dem Schulhof gehänselt. Und die sind immer so in die Luft gehüpft und haben gesagt, das ist Spitze. Ja, also eine klassische Show zu einer Zeit, in der es nur 3 Sender gab. Natürlich kein Internet, aber im Grunde so ein ähnliches Format wie jetzt unsere Generation vielleicht noch so ein bisschen von Wetten, dass oder Schlag den Raab, Schlag den Star kennt. Im Prinzip Kindergeburtstagsspiele mit Prominenten, aber es war halt ein Mega-Event, weil es sonst einfach nichts anderes gab. Und Hans Rosenthal hat eben durch diese Sendung geführt und hatte immer das Image als lustig, immer freundlicher, ganz zurückhaltender Charakter. Selbst wenn seine Kandidaten bräsig, glotzend, stumpf in die Kamera gewunken haben. Da habe ich einen sehr, sehr lustigen Clip gefunden. Guck mal, wie freundlich man so jemanden ermahnen kann.
Sie nicht winken, Sie sind in einer Großstadt. Das kann man doch nicht machen. Ich weiß genau, dass viele zu Hause sagen, na, das machen wir nicht. Alter.
Na. Doch, das machen wir nicht. Wir sind doch in einer Großstadt. Ich finde irgendwie so süß, wie freundlich er das sagt.
Ja.
Also er war immer freundlich. Sein Privatleben wird als sehr, sehr strukturiert beschrieben. Natürlich da auch klassisches 50er-Jahre-Frauenbild. Die Frau hält ihm den Rücken frei, obwohl sie selber Karriere beim Rundfunk machen wollte. Sie haben Kinder, aber sein Beruf hat den Alltag eben bestimmt. Hatten ein ganz idyllisches Ferienhaus auf Föhr. Also sie haben eigentlich ein recht beschauliches Leben geführt. Ja. Und diese TV-Ära in diesen 50er, 60er, 70er Jahren und deren prominente Köpfe finde ich eh immer total faszinierend. Das haben wir schon mal so ein bisschen angerissen beim Udo Jürgens Lieb-Vaterland-Tab, weil da eine ganz eindeutige Aufgabe da war, nämlich das Volk, das gerade einen Weltkrieg verloren hat und das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu verantworten hatte, zu unterhalten mit lustigen Spielen, Schlagersongs, was auch immer. Und deswegen recherchiere ich da irgendwie immer rein und finde sowohl diese Biederhaftigkeit, die diese Sendung ausstrahlt, irgendwie total fasziniert. Die haben irgendwie alle eine krasse Aura und mit diesem politischen Hintergrund dadurch natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise interessant. Es gab auch vor ein paar Jahren mal eine sehr, sehr interessante Dokumentation in der ARD, die sich mit diesem Popkulturphänomen aus Deutschland genauer beschäftigt hat. Die hieß Kuhlenkampfs Schuhe. Hast du die schon mal gesehen?
Die habe ich noch nicht gesehen. Nee.
Aber die empfehle ich dir permanent. Die musst du langsam
die
mal
muss
gucken.
Muss ich jetzt mal gucken.
Also da geht es darum, dir kurz zusammengefasst und für die, die es auch nicht gesehen haben. Also es ist eigentlich wird da eine sehr persönliche Familiengeschichte beschrieben von einer Journalistin, Regina Schilling heißt sie. Und sie erzählt verschiedene Biografien in der deutschen Nachkriegszeit nach, immer so abwechselnd. Da geht es unter anderem um ihren Vater, aber es werden auch Vergleiche gezogen zu den Prominenten der Zeit, die für sie auch wie so Vaterfiguren waren. Also diese ganzen Showmaster der damaligen Zeit, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Peter Alexander und eben auch Hans Rosenthal, also die großen Schaumänner der Zeit. Sie fasst in der Doku dann aber eben auch zusammen, was diese ganzen Männer gemeinsam haben, nämlich, dass sie junge Männer waren in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und geht darauf ein, was diese ganzen berühmten Schaumenschen währenddessen gemacht haben. Und Überraschung, natürlich waren die auch an der Front und im Krieg und haben gedient, mussten sich auch ihre Zehen amputieren, also waren selber traumatisiert, haben schlimme Sachen erlebt.
Und dann so quasi mit Jazzhands da rauszugehen in so eine bunte Kindergeburtstagswelt und irgendwie die Nation zu unterhalten, die gerade noch irgendwie...
Also das gerade so am Überwinden ist und also das finde ich super faszinierend irgendwie, diese Vorstellung. Da gab es ja dann auch so große Volksschauspieler, so Horst Tappert, bekannt aus Derrick, der einfach bei der Waffen-SS war und so. Und der war dann einfach so einer der berühmtesten Schauspieler des Landes und hatte so diese Vergangenheit. Und diese Funktion, die sie hatten, war eben diese traumatisierte Gesellschaft, also das Täterland abzulenken und wieder neue Hoffnungen zu schenken. Hans Rosenthal hatte eben auch eine Geschichte mit Nazi-Deutschland, aber eben nicht als Täter, sondern als Opfer, wie ich dann aus dieser Dokumentation Kuhlenkampfs Schuhe erfahren habe.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause, im Sessel, auf der Couch, auf der Sitzbank, auf dem Teppich.
Ich, auf dem Teppich, wusste damals nicht, dass Hans Rosenthal und mein Vater im selben Jahr geboren waren, 1925.
Sie dürfen hier zum Start kommen.
Wusste, dass mein Vater, der auf der Couch saß, wusste er, dass Rosenthal jüdisch war?
Ich bin eigentlich aufgewachsen wie jeder andere. Meine Eltern standen auf dem Standpunkt, du bist Deutscher. Onkel war freiwillig im Ersten Weltkrieg. Und also Familie waren, wir waren ganz deutsch erzogen. Vater sagte, es gibt Deutsche, die evangelisch sind, es gibt Deutsche, die katholisch sind und du bist eben Deutscher, der jüdisch ist. Bis 1934, 35 haben auch die Jungs weiter mit mir gespielt. Das war alles eins. Mein kleiner Bruder bekam dann die spinale Kinderlähmung, linksseitig gelähmt und war einer der wenigen, der wiederhergestellt wurde. Damals gab es noch nicht die Schluckimpfung. Und nachdem er wiederhergestellt war mit 2 Jahren 1934, wurde sein Blut immer genommen, um Frischerkrankten dieses Blut als Serum einzuspritzen. So war das damals, heute macht man das anders, das war im Virchow-Krankenhaus in Berlin. Dann kam die Rassengesetzgebung der Nazis, um damit gleich mal zu zeigen, wie irrsinnig das war. Und von dem Tage an durfte er sein Blut, weil es Judenblut war, nicht mehr geben, um anderen Menschen zu helfen.
Ist das nicht krass, so eine Geschichte aus erster Hand in so einem Interview auch noch aus dem Mund von einem Entertainer zu hören? Also das ging mir super nah, diese ganze Dokumentation und die unterschiedlichen Biografien gingen mir sehr nah. Aber ich habe darüber dann eben erfahren, dass Hans Rosenthal eben jüdisch war. Und das macht natürlich eine ganz andere Dimension auf. Also da steht jetzt nicht nur ein Mann im Fernsehen, um das Tätervolk abzulenken, sondern ein Mann steht vor einem Publikum, das ihn nur ein paar Jahre vorher noch umbringen wollte. Und er steht da mit einer unbestechlichen Freundlichkeit und einer guten Laune, die ich gar nicht begreifen kann, wo die herkommt, so, wenn man sowas erlebt hat.
Boah.
Jetzt hatte ich diese Information aus der Doku und habe natürlich sofort angefangen zu recherchieren und mich in sein Leben einzulesen, weil mich ganz viele Sachen extrem interessiert haben. Nämlich natürlich zum einen, wussten die Leute, die zugeschaut haben, dass Hans Rosenthal jüdisch war? Wenn ja, wie ist er damit in der Öffentlichkeit umgegangen oder auch privat? Wie ist das Publikum damit umgegangen? Wie ist sein Leben überhaupt verlaufen? Was hat er da erlebt? Diese Fragen habe ich mir gestellt und mich auf die Suche gemacht und bin auch schnell fündig geworden. Also man wusste schon, dass er jüdisch war, auch das Publikum. Er war auch Mitglied im Zentralrat der Juden, aber es wurde kaum in der Öffentlichkeit thematisiert. Also er war eben vor allem als der gute Laune-Onkel mit den lustigen Quizfragen bekannt, der immer in die Luft hüpft und sagt, das ist aber spitze und den Menschen nur Freude bereitet. Bis er 1980 ein Buch herausgebracht hatte, das heißt 2 Leben in Deutschland, und in dem beschreibt er dann seine Jugend während der NS-Zeit das allererste Mal. Dazu muss man auch sagen, dass sich in der Zeit, in der das Buch rauskam oder er sich dazu entschieden hat, dieses Buch zu schreiben, in der Bevölkerung einen Atmosphärenwechsel eingestellt hat, was die Erinnerungskultur angeht. Also Ende der 70er Jahre gab es zum einen dann innerhalb der jüdischen Community eine junge Generation, die herangewachsen ist mit einem neuen Selbstbewusstsein, die auch ihn dafür kritisiert hat, dass er das Tätervolk bloß unterhält und nicht stärker mit den Taten konfrontiert. Zum anderen gab es gerade eine US-amerikanische Serie, die ARD ausgestrahlt hat, mit dem Namen Holocaust, die das erste Mal die Dimension des Völkermordes an den Juden ins allgemeine Bewusstsein gerückt hat. Also da haben das erste Mal Leute übers Fernsehen sich näher damit beschäftigt, und diese Serie hat auch den Begriff Holocaust im deutschen Sprachgebrauch geprägt. Und durch diese Stimmung fühlte sich Hans Rosenthal dann eben doch motiviert, seine Lebensgeschichte niederzuschreiben, um nicht nur der lustige Onkel zu sein, sondern auch diese andere Seite von sich, also sein erstes Leben zu zeigen und seinem Publikum da Einblick zu gewähren. Und dieses Buch wollte ich unbedingt lesen und habe es überall gesucht. Es war vor ein paar Jahren, als ich mich da reingelesen habe in diese Geschichte, und es gab es nirgendwo zu finden, bis ich die, erinnerst du dich noch, als wir mit dem Studio umgezogen sind? Hier, von dem einen Fernsehstudio ins andere. Da gab es dann so eine Kiste, da haben so mehrere Leute unterschiedliche Räume entrümpelt. Und in einer dieser Kisten lag das Buch.
Nein!
Also uraltes 80er-Jahre-Buch. Und das habe ich mir dann irgendwie geschnappt und gelesen. Und jetzt erscheint es gerade neu zum 100. Geburtstag. Also man kann es jetzt gerade wieder frisch kaufen und das selber lesen.
Eine absolut krasse Biografie. Also das in Deutschland zu erleben, dieser Diktatur, dieser Stimmung in der Gesellschaft, dem Holocaust, diesem allem ausgesetzt zu sein, nichts machen zu können, dann zu merken, es ist vorbei, und dann den Weg zurück ins Leben zu finden und auch noch einen Beruf zu wählen, in dem man professionell dieses Land, das einem das angetan hat, unterhalten muss mit einer guten Laune. Natürlich ist die Medienwelt jetzt nicht happy, gute Laune und Konfetti, sondern das ist ja auch noch mit wahnsinnig viel Druck und Konkurrenz und whatever verbunden. Da will ich gar nicht wissen, was da noch alles passiert ist. Und sich dann wieder Kritik ausgesetzt zu sehen aus der eigenen Community, warum hast du denn jetzt das gemacht und nicht so und nicht, das ist ja ultra schwierig, wie, sich dazu verhalten.
Ja, es ist eine unglaubliche Aufgabe. Also wo man als außenstehende Person sich gar nicht reinversetzen kann. Vor allem, wenn man dann noch weitere Details aus seinem Buch liest, wie sein Leben verlaufen ist. Das ist nämlich wirklich, das aus erster Hand so beschrieben zu bekommen, da wird einem wirklich komplett anders. Darin erzählt er dann nämlich, wie er nach dem Pogrom des 9. November mit seinem kleinen Bruder in ein Waisenhaus gekommen ist, nachdem seine Eltern beide an einer Krankheit starben. Dann musste er aber mit 17 Jahren seinen Bruder verlassen, das Waisenhaus verlassen, weil er zu alt war. Musste den Bruder zurücklassen, der dann aber von den Nazis deportiert wurde. Das heißt, der hat ihn dann nie wieder gesehen. Die NS-Behörden haben Hans Rosenthal dann eben im Alter von 17 Jahren in den Arbeitseinsatz geschickt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, so da war er knapp 18 Jahre alt, hat er gemerkt, dass er untertauchen muss.
Und so kam ich nach Berlin. Ich wusste, hier in Lichtenberg, in einer Kolonie der Einigkeit, ist eine Freundin meiner Mutter, Frau Jauch. Und der vertraute ich mich an. Ich sagte also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich melde mich bei der Gestapo oder irgendjemand müsste mich verstecken. Und sie sagte sofort, Hans, du bleibst hier. Ich habe hier ein kleines Zimmer mit einer Tapetentür. Das ist gar nicht zu erkennen von außen. Das ist direkt am Hühnerstall. Und diese Frau Jauch, sie war so eine kleine Bibelforscherin, sehr engagiert, hat dann... Wie soll ich sagen, mit mir alles geteilt. Die Lebensmittel, sie hatte Hühner da und sagte, Hans, die paar Eier, die können wir uns auch teilen. Und so konnte ich von meinem kleinen Fenster aus, es war nur so ein kleiner Verschlag, die Hühner beobachten. Ich habe also von früh bis spät, was sollte ich auch machen, da versteckt gewesen, die Hühner beobachtet und kannte also genau die Hackordnung. Ich konnte ihnen genau sagen, diese Henne steht an zweiter Stelle, jene Henne an dritter Stelle. Und man vergleicht sich ja damit. Ich kam mir also so vor, als ob ich in dieser Hackordnung war ja verfolgt an letzter Stelle stehe.
Ja, also man merkt, wie gewählt er sich ausdrückt, einfach diese unglaubliche Geschichte ganz nüchtern
so
erzählt.
So runterbricht auf diese Hühnergeschichte.
Ja.
Ja.
Und dort verbringt er auch mehrere Jahre ohne elektrisches Licht, hat Zeitung gelesen, die Hühner eben beobachtet und BBC-Radio gehört und war eben beeindruckt von diesem Radio, weil er darüber die Wahrheit mitbekommen hat, nämlich nicht nur die Propaganda, die in Deutschland gesendet wurde, sondern die Perspektive aus dem Ausland und hat darüber dann eben den Entschluss gefasst, wenn der Krieg vorbei ist, dann gehe ich selber zum Radio und kann den Leuten in Deutschland zeigen, dass Juden auch einfach nur Menschen sind, die freundlich sein können. Mhm. Er beschreibt dann eben in diesem Buch, auch wie er diesen Gedanken gefasst hat, auch wie er dem Tod insgesamt 7-mal nur knapp von der Schippe gesprungen ist. Also die unterschiedlichsten Horrorgeschichten bricht er darunter und erzählt die. Unter anderem auch die Geschichte, wie die Gestapo in die Kammer gekommen ist, in der er sich versteckt hat, um die zu kontrollieren und sich der Offizier auf das Bett gesetzt hat, unter deren Matratze er sich versteckt hat. Und er konnte nicht atmen für einige Minuten und musste husten und musste das unterdrücken. Also wirklich ein sehr, sehr hartes Schicksal. Was ich zum Beispiel auch so einen merkwürdigen Gedanken fand, den ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, dass er beschreibt, dass die Luftangriffe für ihn was Beruhigendes hatten. Weil er wusste, dass wenn der Alarm ertönt, während alle anderen quasi in ihre Bunker sich verzogen haben, weil sie Angst hatten, von der Bombe getroffen zu werden und zu sterben, wusste er, in dieser Zeit wird jetzt niemand von der Gestapo vor der Tür stehen.
Boah.
Und ja.
Ja.
Diese Arten von Geschichten schildert er in seinem Buch ganz nüchtern, mit sehr, sehr wenig anklagenden Worten für das Verhältnis von den Sachen, die ihm widerfahren sind. Dann ist ein nächstes Unglück passiert, seine Helferin ist gestorben, aber die Nachbarin war schon in die Geschichte eingeweiht und dort konnte er dann einen weiteren Unterschlupf bekommen, hatte wieder Glück im Unglück und hat so eben mehrere Jahre immer nur knapp überlebt, bis dann 1945 Kriegsende war. Hans Rosenthal hatte keinen Schulabschluss, keinen Beruf gelernt, ist aber sofort, nachdem er frei sein konnte, in Berlin zum Radio gelaufen, ist da rein und hat gefragt, ob er irgendeinen Job machen kann und hat sich dann hochgearbeitet vom Laufburschen zum Redakteur, durfte sich dann irgendwann vor die Mikros setzen und das beschreibt er dann auch in dem Buch so, das waren die gleichen Mikros, in die einst Goebbels die Propaganda gegen ihn reingesprochen hat und er hat das quasi wie so eine Art Selbstermächtigung
gesehen. Das eigene Narrativ zurückgewinnen.
Richtig. Und dementsprechend vernarrt war er dann auch in seinen Job und war was wir heute ein Workaholic nennen, also hat Tag und Nacht daran gearbeitet, war inhaltlich, technisch, performancemäßig in alles eingebunden. Ich war dann auch sehr beeindruckt zu lesen, wie so gewisse Sachen funktioniert haben damals beim Radio, wie dass er als Gästeredakteur angefangen hat und er so eine Opernsängerin abholen sollte, die Gast war in der Radiosendung und die hat er auf seinem eigenen Fahrrad abgeholt und dann so ins Studio gebracht. Wo man auch dachte, okay, ja klar, irgendwie muss man dafür sorgen, dass die Gäste dann irgendwie da sind. Also trotzdem auch sehr, sehr erheiternde Geschichten in dem Buch drin. Zum Beispiel auch Schilderungen davon, wie er im Urlaub immer mit seinen Kindern auch die Spiele getestet hat und so. Also der war dann tatsächlich ein sehr liebender Familienvater, hat das dann eben auch im Fernsehen ausgelöst und hat eben sich selber das Versprechen, was er sich damals in der Gartenlaube gegeben hat, selbst eingelöst und wurde zu einem Menschen, den fast alle Deutschen geliebt haben in der Zeit. Ich habe da noch ein sehr, sehr interessantes Zeitdokument im ARD-Archivradio gefunden, wo Hans Rosenthal kurz nach der Veröffentlichung dieses Buches Fragen von HörerInnen beantwortet hat, die anrufen konnten. Und ich fand sehr, sehr interessant, die damalige Bevölkerung nochmal live zuhören zu können, wie die darauf reagieren, das erste Mal mit ihren Taten konfrontiert zu werden und gleichzeitig, wie freundlich und gelassen und geduldig Hans Rosenthal reagiert hat.
Herr Rosenthal, ich kenne Sie aus vielen Sendungen und bin sehr, gucke auch alle Ihre Sendungen, aber eine Frage an Sie. Die Deutschen hatten sich ganz dran gewöhnt, mit allen Nationalitäten, Menschen aller Nationalitäten zu leben. War es nötig, dass der Film Holocaust alles durcheinandergebracht hat?
Ja, die Frage durcheinandergebracht hat er doch eigentlich nichts.
Hat er nicht gezeigt, was durcheinander war?
Sondern ich bin der Meinung, man hat gezeigt, wie es damals war.
Die Deutschen hatten sich gerade dran gewöhnt. Es war gerade alles wieder ordentlich und jetzt kommt dieser Film und dieses Buch und überhaupt diese neue Erinnerungskultur und jetzt müssen wir ständig an den größten Völkermord der Geschichte denken, den wir zu verantworten haben. Das hatten wir doch gerade, hatten wir doch alles wieder parat. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Dokument und eine sehr, sehr interessante Geschichte, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, wie damals Erinnerungskultur in Deutschland funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat und auch wenn man überlegt, wie das heute stattfindet. In der Sendung äußert Hans Rosenthal dann tatsächlich auch schon die Sorge vor einem erneut aufkeimenden und steigenden Rechtsradikalismus und Antisemitismus 1981. Auch das sind Sachen, die uns heute natürlich immer noch beschäftigen. Im letzten Jahr haben die Behörden 5000 antisemitische Straftaten erfasst und wir wissen alle, wie alarmierend es um den Rechtsradikalismus in Deutschland steht. Also ein Thema, was noch lange nicht vorbei ist und natürlich auch, was wir gerade lustigerweise schon so ähnlich auch bei dem Schneewittchen-Tap hatten. Die Frage, was ist gute Repräsentation, was ist schlechte Repräsentation und wie doll biedert man sich, wenn man, egal zu welcher Randgruppe man gehört, bei der Mehrheitsgesellschaft an, damit man irgendwie funktioniert und ab wann wird es dann problematisch, wenn man quasi die Kritikpunkte gar nicht mehr ausspricht.
Total. Es ist eine extrem beeindruckende Biografie und guck mal, das ist jetzt eine jüdische Biografie, die extrem ausgeleuchtet ist, dadurch, dass er einfach diesen Beruf hat und ein Showmaster war und stattgefunden hat. Wie viele jüdische Biografien es gibt, die sich einen ähnlichen Moment, wie er da gehabt haben muss in der Hütte, die sich irgendwann gesagt haben, so, ich muss dann weitermachen, ich werde das machen, wenn ich hier heil rauskomme, dann werde ich das machen. Und wie viele jüdische Menschen und Angehörige der Tätergesellschaft sich danach in die Augen gucken mussten und gemeinsam weiter ihren Alltag bestreiten mussten, also von denen, die überlebt haben, die nicht ausgewandert sind. Das ist so unvorstellbar und es zeigt einfach, wie nah das beieinander ist und wie schnell das gehen kann und dass es auch irgendwann wieder vorbei ist und dann muss man weitermachen, dann muss man sich in die Augen gucken. Das ist so unvorstellbar. Man kann echt nur hoffen, dass wir nie wieder in sowas landen.
Ja.
Das, um nochmal am Ende 100%. Wahnsinnig pathetisch zu werden.
Ja, aber ist ja so.
Es ist einfach so und es zeigt es einfach nochmal so plakativ, wie absurd das ist.
Und es ist nicht nur eine abgedroschene Sache, die man immer wieder sagt mit nie wieder, sondern es ist tatsächlich sowas, das sollte nie wieder in keinster Weise irgendwie passieren. Und diese Zahlen, die man dann immer so hört oder in Geschichtsbüchern, in Dokumentationen, das sind halt alles reale Personen mit realen Biografien.
Ja.
Durch solche Bücher und solche Geschichten spürt man das nochmal auf eine ganz andere emotionale Art und Weise. Also dementsprechend kann ich das sehr empfehlen, das Buch zu lesen. Zwei Leben in Deutschland heißt das, ist gerade neu wieder erschienen und es gibt einen Spielfilm mit dem Namen Rosenthal, der am nächsten Montag im ZDF läuft und jetzt schon in der Mediathek abrufbar ist. Ja, das waren meine offenen Tabs dazu, die habe ich schon lange mit mir rumgetragen und dachte, jetzt wäre mal ein guter Anlass. War mal ein bisschen ernster heute, aber
ja,
es gehört ja auch dazu.
Aber wichtig und jetzt gibt es zum Cooldown einfach noch eine kleine Cross-Promo für euch.
So machen wir es.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute empfehlen wir euch den Weltspiegel-Podcast. Dort erzählen jede Woche die KorrespondentInnen der ARD von einem Thema aus dem Ausland. Und in der neuen Folge geht es nach Bolivien. Caro, Hauptstadt?
Sucre.
Richtig.
Aber Regierungssitz La Paz.
Aha. Da geht's aber nicht hin dieses Mal, sondern in die Nähe von Santa Cruz, in die Gefangenenstadt Palma Sola und den größten Knast Boliviens. Host Joana und Korrespondentin Xenia waren für ihre Weltspiegel-Doku 4 Tage dort.
Auf jeden Fall eine spannende Folge. Die könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek als Doku sehen und im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek hören. Links dazu in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
Okay, das war's von uns diese Woche. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Am Mittwoch in der ARD Audiothek gibt's wieder eine neue Folge Too Many Tabs. Falls ihr auch offene Rabbit Holes habt und Tabs, die ihr mit uns teilen wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen. Wo denn, Caro?
Zum Beispiel per Mail unter toomanytabs@ndr.de, ja, oder auch über unsere Socials. Mhm. Du bist @MiguelRSA und ich bin @CaroWorps. Schreibt uns gerne, folgt uns auch gerne rein. Wir teilen da regelmäßig Begleitmaterial zu unseren Tabs. Schreibt uns da und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet den doch gerne gut.
Wir oder sagt es euren FreundInnen weiter.
Ja.
5 Sterne haben will.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir waren...
Ich dachte, das macht Miguel.
Wir brauchen auch so ein Catchphrase vielleicht, wie das ist Spitze oder so, dachte ich mir.
Die Tabs sind
geschlossen.
Scheiße.
Ja, das haben wir mal wohl verkackt.
Das haben wir verkackt.
Na ja, gut. Wir haben ja nächste Woche wieder eine Chance. Ja,
bis
dahin.
Nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.